Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker meets the Zone. Mein Name ist Alex Schlüter. Die Bundesliga ist weiter im Ghost-Modus und dieser Mann spukt schon lange durch die Podcast-Welten. Benny Zander, schönen guten Tag.
Oh, da hat sich aber wieder einer einen richtig guten Einstieg überlegt. Schlüdmann, ich bin begeistert. So viel Kreativität und das von dir an einem Montagmorgen. Wir sind ja nun eigentlich beide doch eher als Morgenmuffel bekannt, also da muss ich mal gucken, ob ich mithalten kann. Schönen guten Tag auch von mir. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schönen Mann, Grüße in den Süden der Republik. Ich muss gestehen, nach den letzten Tagen gehe ich heute mit einer gehörigen Portion, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Erleichterung in diesem Podcast. Ich sage nur Stichwort rumänischer Sportminister. Kannst du damit was anfangen?
Gar nichts. Habe ich jetzt ein paar Wochen nicht verfolgt. Normalerweise voll mein Thema, aber weiß ich nicht. Hier geht es um Krasimir Balakow? Nee, das wäre ja Quatsch.
Also sagen wir mal so, es ist ein Video aufgetaucht aus dem rumänischen Fernsehen und da habe ich halt unmittelbar an unsere Videopodcast-Ausflüge gedacht, unser Experiment, was wir da gemacht haben und ja vielleicht in Zukunft auch immer noch mal wieder machen. Der rumänische Sportminister war im Fernsehen zugeschaltet und wie das in diesen Tagen so ist, über Zoom, Skype, irgendwas, hat eine Schalte gemacht. Er saß auf seinem Sofa, du hast ihn nur bis unter die Brust gesehen. Und dann hat der gute Mann ein Problem gekriegt. Sein Computer ist umgekippt und man hat gesehen, dass er nur in der Unterhose da saß. Und das Gesicht des rumänischen Journalisten im Fernsehstudio wird von der Kamera genau eine Sekunde später eingefangen, wie er mit offenem Mund und groß aufgerissenen Augen da sitzt, weil er sich denkt, oh oh, hier haben wir gerade einen Riesenskandal.
Ja, da kann man sich jetzt umso glücklicher schätzen, dass das bei uns in den letzten Wochen gut gegangen ist, obwohl, ich will jetzt nicht so viel verraten, da hätte er auch nichts umkippen dürfen, sage ich jetzt mal. Nee, ist an mir vorbeigegangen. Ich dachte schon, du willst aufklären, dass Krasimir Balakow jetzt rumänischer Sportminister ist, was auch irgendwie kurios wäre, aber ich kann berichtigen, dass wir vor 3 Wochen, aber hey, ihr kennt das von uns, da nicht komplett up-to-date gewesen sind, als wir über ihn gesprochen haben, als einen der besten Freistoßschützen aller Zeiten in der Fußball-Bundesliga.
Dir ist bewusst, dass er Bulgare ist, oder?
Ja, das ist mir natürlich klar.
Ach so, okay.
Und wir haben ihn auch zum bulgarischen Nationaltrainer gemacht. Das war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon genauso falsch wie jetzt, denn da ist er wohl zurückgetreten. Das kam als Info von ein, zwei von euch, Hashtag KMD Podcast. Schön, dass ihr diesen Hashtag immer wieder trenden lasst an einem Montagabend, an einem Dienstag früh, einfach um uns auf unsere Fehler aufmerksam zu machen. Aber ich weiß, ihr verzeiht uns das auch. Gerade an so einem frühen Aufzeichnungstermin wie heute, es ist schon fast Rekord. Ich weiß, wir haben mit Rufen Schröder schon mal sehr früh am Montag aufgezeichnet, aber also das hier jetzt ist schon auch grenzwertig. Aber gut, so ist das, wenn man sich quer durch die Republik funken will, denn wir haben einiges vor. Es sind ja nun auch spannende Themen, die da aufgetreten sind, die da aktuell sind. Der zweite Ghost-Modus-Spieltag ist ja in den Büchern, also nach Corona der zweite Spieltag, der jetzt komplett ohne Zuschauer stattgefunden hat. Es gab, darüber können wir vielleicht gleich reden, ein interessantes Berliner Derby, bei dem ich vor Ort sein durfte, denn das dürfen ja heute gar nicht ganz so viele, umso geehrter habe ich mich gefühlt. Es gab auch noch ein Derby auf der anderen Seite der Republik, und zwar zwischen Düsseldorf und Köln. Mhm. Und weil dann im Süden der Republik ein Thema aufgepoppt ist, das ebenfalls, ich glaube, besprechungswürdig ist, nämlich Manuel Neuer verlängert beim Rekordmeister aus Bayern seinen Vertrag bis, und das ist eine interessante Randnotiz, vielleicht sogar mehr als das, 2023, obwohl er womöglich gerne einen längeren Vertrag gehabt hätte, haben wir uns gedacht, wer könnte der Mann sein, mit dem wir über diese Themen sprechen? Das rheinische Derby zwischen Köln und Düsseldorf und Manuel Neuer, der absolute Welttorhüter, verlängert seinen Vertrag. Wer fällt dir ein?
Na, Toni Schumacher, aber ich weiß es ja auch schon.
Ja, du bist der falsche Mann, um ihn zu fragen. Ne? Ich hätte es euch fragen sollen, aber ihr hättet mir nicht antworten können. Also ist halt eine Herausforderung, so ein Podcast. Merke ich jede Woche wieder.
Mein Gott, ey, jetzt wach mal auf, Junge. Also den Einstieg hattest du dir überlegt, jetzt mit der Spontanität, da müssen wir noch dran arbeiten. Also Toni Schumacher zu den Themen Köln und natürlich auch Torhüter-Thema mit Manuel Neuer. Und wir bleiben dann auch gleich drüben im Rheinland. Wir werden nachher auch noch mit Stefan von Nox sprechen vom Kicker über das Team der Stunde in der Fußball-Bundesliga. Haben wir das nicht sogar ein bisschen prognostiziert? Bayer 04 Leverkusen kommt aus dem Puschen, Kai Havertz kommt aus dem Puschen, ich erinnere mich da an was.
Das war die Folge, die wir bei meiner Mama in der Küche aufgenommen haben, als wir nebenbei ein bisschen Plätzchen gebacken haben. Mhm. Da sind wir dann zum Abschluss der Hinrunde darauf gekommen, dass Leverkusen doch eigentlich nur Upside hat, weil ich habe Kai Havertz zu meiner Enttäuschung der Hinrunde erklärt, du hast Jonathan Tah mit auf deiner Liste gehabt und haben wir 1 und 1 zusammengezählt und verrückterweise ist 2 rausgekommen. Das passiert bei uns ja nun auch nicht oft. Und tatsächlich ist es so, dass Leverkusen jetzt durchmarschiert, einen tollen Fußball spielt und über genau diesen und die Hintergründe wollen wir dann mit Stefan von Nox reden. Der soll uns also so ein bisschen erklären, wie das alles zustande kommt und wie zum Beispiel bei Kai Havertz vielleicht dem aktuell, Vorsicht These, besten Bundesligaspieler diese Leichtigkeit zurückkehren konnte.
Wir fangen aber mal an, Schildmann, würde ich sagen, mit so ein paar Ghost-Modus-Erkenntnissen. Das haben wir letzte Woche ja schon so ein bisschen getan. Da haben wir aber noch im Trüben gefischt, weil das war halt nur ein Spieltag. Jetzt haben wir einen weiteren Spieltag erlebt. Und was enorm auffällig ist, unser lieber Freddy Tappe, der Mann für die Statistiken in diesem Podcast, hat wieder zugeschlagen und uns da ein paar Zahlen mitgeliefert. Was total auffällig ist, der Heimvorteil ist komplett verschwunden in der Fußball-Bundesliga.
10 Auswärtssiege hat es in den 18 Spielen, die bislang gespielt wurden, gegeben. Nur 3 Heimsiege. Also man muss sogar fast sagen, dass das Zahlen sind, die für einen Auswärtsvorteil sprechen würden. Aber wir wollen es mal nicht übertreiben. Ich glaube, man kann da tatsächlich schon ablesen. Und das ist ja auch erklärbar, dass es einen Heimvorteil nicht mehr wirklich gibt.
Ja, genau. Und ich habe mir natürlich dann auch, habe ja auch 2 Spiele kommentieren dürfen für die Kollegen von Amazon am Wochenende, habe mir das natürlich auch angeguckt, was auch auf den anderen Plätzen passiert ist. Und ich habe mal 2 Thesen mitgebracht. These Nummer 1, es ist aktuell in der Fußball-Bundesliga durch all die Rahmenbedingungen, sag mal, was du davon hältst, noch deutlich wertvoller als ohnehin schon, wenn du in Führung gehst. Man hat es beim Berliner Derby gesehen, man hat es auch zum Beispiel gesehen, als Augsburg dann gegen Schalke in Führung gegangen ist, das ist auch ein Spiel gewesen, was ich kommentiert habe, dass Mannschaften sich ohne die Surroundings, nenne ich es jetzt mal, offensichtlich noch schwerer tun gegen ein Team, was vorne liegt. Ja gut, Köln ist jetzt das Gegenbeispiel, ja, die haben natürlich ein 2-0 noch gedreht, aber das ist so mein Gefühl auch am ersten Spieltag irgendwie schon gewesen, dass es noch schwerer ist, das wieder umzudrehen.
Naja, muss ich kurz nachfragen, das Spiel von Köln war ja in Düsseldorf, ne, weil in die Richtung…
Nee, andersrum, in Köln.
In Köln. Dann ist das absolut nicht haltbar, weil ich wollte zu der Aussage, in Berlin haben wir das erlebt, sagen, dass das nun auch im Hertha-Stadion, im Olympiastadion stattgefunden hat. Und ich glaube, wenn die vor 70.000 in Führung gehen, dann ist das durchaus kein Nachteil, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich glaube, wenn eine Auswärtsmannschaft in Führung geht, wenn du zum Beispiel bei Union in Führung gehst oder in Frankfurt in Führung gehst, das sind ja nun wirklich Teams mit ganz besonderen Fans, nochmal etwas lauteren als in anderen Stadien in der Bundesliga, dann ist es, glaube ich, ein Vorteil, dass die Mannschaft dann nicht so angepeitscht werden kann, um dieses Comeback zu starten.
Ja, guck dir diesen Spieltag an, ne? Guck dir diesen Spieltag an. Leverkusen geht in Gladbach in Führung und gewinnt am Ende. Dortmund in Wolfsburg, Bremen in Freiburg, auch wenn das eine Zitterpartie gewesen ist. Augsburg auf Schalke und Leipzig beim FSV Mainz 05, auch wenn das da deutlich gewesen ist. Also du hast zumindest 5 Beispiele an diesem Spieltag, die meine These, ja, sie ist ein bisschen wackelig, aber leicht stützen, wie so eine gute Buchstütze. Das ist nicht ganz unfair.
Ich habe definitiv keine Buchstützen bei mir. Hast du zu Hause eine Buchstütze?
Nein.
Also das ist wirklich einer der Gegenstände, die ich wahrscheinlich in meinem Leben, wie lange es dann auch immer sein mag, niemals kaufen werde, eine Buchstütze.
Aber der Unterschied zwischen uns beiden ist auch, dass ich sehr viele Bücher habe und du nicht. Und die halten sich bei mir einfach gegenseitig im Bücherregal. Ich habe ja ein eigenes Bücherregal, endlich. Mhm. Was komplett voll ist mit, Überraschung, Büchern.
Info für euch. Benny Zander hat morgen Geburtstag und mir ist gerade ein Geburtstagsgeschenk eingefallen.
Soll ich dir noch These Nummer 2 an den Kopf schmeißen?
Natürlich.
Die wurde auch auf Twitter so ein bisschen diskutiert. Ich möchte an dieser Stelle übrigens einmal festhalten, Twitter ist nicht die Realität. Ich bin da gerne, aber Twitter bildet nicht das echte Leben ab. Nur für alle, die glauben, dass es ein bisschen anders ist. These Nummer 2, die ich auf Twitter auch gelesen habe und die mir auch bei so ein paar Spielzusammenfassungen, die ich gesehen habe, dann gekommen ist. Hast du nicht auch das Gefühl, dass durch die fehlende Kulisse irgendwie mehr individuelle Fehler und Unkonzentriertheiten passieren? Weil wir haben ja darüber gesprochen am vergangenen Spieltag, dass es vielleicht Spieler gibt, denen das in die Karten spielt, dass jetzt keine Zuschauer da sind. Hast du das Gefühl, dass bei manchen der Fokus nicht hoch ist durch diese Situation?
Nee, das ist das klassische Zebra-Syndrom, das dir bei dir bleibt, das da zumindest gerade bei dir zutage tritt. Es gibt auffällig viele individuelle Fehler in den ersten beiden Wochen, aber die sind für mich durch was anderes zu erklären, nämlich, dass die lange kein Fußball mehr zusammengespielt haben. Also ich glaube, das interpretierst du falsch, obwohl die Feststellung richtig ist. Das wäre zumindest meine Antithese.
Ja, es kann sein, dass auch da einfach, ja, am Ende hast du recht, wahrscheinlich muss man einfach noch mehr Zeit ins Land gehen lassen. Und wenn das dann in 3 Wochen immer noch so passiert, dann kann man es vielleicht auch auf die Umstände schieben. Bislang ist es wahrscheinlich eher, da kannst du schon recht haben, der Tatsache geschuldet, dass viel Individualtraining, nicht viel Mannschaftstraining bislang drin war und einfach auch eine lange Pause.
Ja, wir werden das, wie das so Wissenschaftler halt machen, in den nächsten Wochen natürlich noch ganz genau erforschen und der Sache nachgehen und dann am Ende der Saison unsere ganz schlauen Thesen aufstellen. Aber eins, glaube ich, können wir auf jeden Fall schon festhalten. Es haben gute Fußballspiele stattgefunden. Das finde ich sogar nochmal gesteigert im Vergleich zum ersten Post-Corona-Spieltag. Es gab jetzt sehr schöne Aktionen. Es gab ganze Fußballspiele, die ich mir gerne angeschaut habe. Bei einem zum Beispiel war ich vor Ort beim 4:0 der Herthaner. Das war in der ersten Halbzeit sicherlich kein Zuckerschlecken. Aber oder wie ein Jugendtrainer meines guten Kumpels Misha mal gesagt hat, das hier wird kein Kinderschlecken. In der ersten Halbzeit absolut taktisch geprägt, aber dann dreht die Hertha auf und gewinnt das Spiel 4:0. Du hast es ja auch für die Kollegen kommentiert. Die Hertha ist das Team Nummer 1 in der Post-Corona-Tabelle. Und irgendwie finde ich, ja klar, das sind nur 2 Spieltage, darauf sollten wir ebenfalls ein Auge haben in den nächsten Wochen. Denn du kannst ja jetzt irgendwie nicht mehr davon sprechen, dass das die beste Mannschaft der Rückrunde ist oder die schlechteste. Ja klar, 0 Punkte in der Rückrunde bleiben 0 Punkte in der Rückrunde. Aber durch diese Pause ist ja da keine Form übergreifend festzustellen. Ich glaube, das wäre dann auch falsch interpretiert. Was man aber eben definitiv machen muss und bei der Hertha mit neuem Trainer umso mehr, die sind richtig, richtig gut in der Spur. Zuletzt 3:0 gegen Hoffenheim war spielerisch keine Glanzleistung. Aber das, was die jetzt hier nach der Pause gemacht haben, exzellent.
Mhm. 2 Punkte dazu. Wir haben ja nun den kurzen Draht zum Kicker. Vielleicht kriegen wir das eingerichtet, weil beim Kicker kann man ja auch einstellen. Heimtabelle, Auswärtstabelle, Hinrunde, Rückrunde. Vielleicht können die uns da eine Corona-Tabelle auch hinbauen. Finde ich wirklich sinnvoll. Würde für mich auch total viel Sinn ergeben. Und Punkt Nummer 2, wo wir schon vorhin dabei waren, uns für Leverkusen ein bisschen auf die Schulter zu klopfen. Wer hat denn gesagt, dass das mit dem Labbadia bei der Hertha sehr gut passen kann? Wer war das denn? Wer hat das denn vor ein paar Wochen mal so hier in den Raum geworfen? Also wir haben viele Thesen aufgestellt und Prognosen, die sich als absolut falsch erwiesen haben. Aber wir müssen uns jetzt auch einfach mal für die feiern können, die so ein bisschen in die richtige Richtung gehen.
Ja, gut, also nach Klinsmann zu sagen, mit Labbadia könnte es besser werden, ist ja auch eine Wahnsinnsthese, Herr Zander.
Ja, aber es ging ja nicht nur um nach Klinsmann, sondern um zu sagen, dass Bruno Labbadia absolut underrated ist. Und ich glaube, du hast ja jetzt dann auch, dadurch, dass du vor Ort warst, nochmal mitbekommen, wie der auch als Trainer wirkt, wie der auch arbeitet, der ist underrated.
Ja, okay, da muss ich dir wirklich recht geben, weil ich jetzt vor dem Spiel und nach dem Spiel mit ihm ein bisschen länger sprechen konnte. Und erstens, das ist schon vor dem Spiel aufgefallen, der brennt unglaublich. Ein wahnsinnig akribischer Typ, der ein Feuer hat, auch für so ein Geisterspiel. Das ist aufgefallen. Ich finde ja im Moment auch unglaublich spannend, dann zu sehen, wie draußen gecoacht wird. Und im Vergleich zu dem unglaublich sympathischen Urs Fischer, schön, dass der auch wieder dabei ist nach seinem Familienfall, nach dem Todesfall in seiner Familie, ist er jetzt wieder auf die Bank zurückgekehrt zu diesem Spiel. Aber er ist viel lauter, Bruno Labbadia, hat viel mehr Anweisungen gegeben. Vorsicht, das bedeutet nicht gleich, dass du da der bessere Trainer bist, aber es ist eben trotzdem interessant zu beobachten, wie der Labbadia 90 Minuten und vor allen Dingen immer wieder zu Spielern einzeln auf dem Feld Anweisungen gibt. Luke Bacchio, komm, Tempo, Luke Bacchio, komm hier raus. Also was der den alleine zugequatscht hat, Grujic in der Mitte hat er auch immer wieder angesprochen und du kannst das alles hören und das mag ich im Moment echt gerne, muss ich zugeben. Und dann hat er nach dem Spiel eine interessante Erklärung gegeben, als ich gesagt habe, naja, Herr Labbadia, Sie haben ja vor der Partie auch gesagt, es war halt nicht so viel Zeit zusammen zu trainieren, die Spieler müssen das alles erst noch so ein bisschen verstehen, was man spielerisch eigentlich von ihnen verlangt, aber es hat jetzt ja in der zweiten Hälfte sehr gut ausgesehen. Er hat gesagt, das ist richtig, es war nicht viel Zeit für das ganz große Training, aber deswegen und eventuell ist das gerade ein großer Hertha-Vorteil, Frage an dich, haben wir schon in der Phase, in der man nur in diesen Kleinstgruppen trainieren konnte, selbst als man nur zu zweit trainieren konnte, versucht, taktische Elemente mit einzubauen. Der hat zum Beispiel, als es nur erlaubt war, zu zweit zu trainieren, trotzdem das Anlaufen trainiert. Also hat die Trainingsgruppen offensichtlich entsprechend zusammengepackt, dass der zum Beispiel vorne die beiden Stürmer, die erste Pressinglinie bilden, zusammengepackt hat und hat dann mit Assistenten denen beigebracht und erklärt, wie sie in welchen Winkeln anlaufen. Also der hat das eventuell besser genutzt als andere Mannschaften. Das jetzt nur meine Unterstellung, die da vor allen Dingen auf Physis- und Fitnesstraining gesetzt haben. Könnte das wirklich sein, dass die Hertha da einfach mehr richtig gemacht hat und jetzt in einer viel besseren Situation ist?
Ja, kann sein. Ist ja total spannend, das aus Trainersicht dann auch mal zu hören, wie der da gearbeitet hat. Wir haben natürlich jetzt nicht den konkreten Einblick bei anderen Trainern, ob die nicht Ähnliches gemacht haben, ob nicht vielleicht Urs Fischer auch so versucht hat zu arbeiten. Aber wenn du natürlich so diesen eigentlichen Nachteil versuchst, umzukehren in einen Vorteil, wäre das natürlich brutal aus Labbadia-Sicht. Ne? Also das ist, ich kann mir das gerade noch gar nicht so hundertprozentig vorstellen, wie man zu zweit ein Anlaufen trainiert, wenn man niemanden hat, den man anläuft. Aber gut, das ist ja auch, deswegen bin ich auch kein Trainer. Aber klingt auf jeden Fall spannend.
Ja, also müsste er uns dann nochmal genauer erklären. Aber es gab dann ja immer noch Coaches, die mit dabei sein durften und notfalls dann so ein Hütchen oder sowas. Also vielleicht geht da tatsächlich was. Ist sehr interessant zu verfolgen. Und du hast recht, kann sein, dass es andere Vereine auch gemacht haben. Aber ich glaube, er hätte es auch nicht so hervorgehoben, weil ein bisschen was kriegst du ja als Bundesliga-Trainer von anderen Mannschaften auch mit, wenn das bei der Hertha nicht explizit gewesen wäre. Also sehr, sehr interessant. Und unterm Strich 3-0 gegen Hoffenheim, 4-0 jetzt gegen die Unioner. Und das war in der zweiten Hälfte auch eine klare Geschichte. Er macht taktisch ganz viele interessante Dinge. Also wie gesagt, er hat zum Beispiel ganz klar das Mismatch auf der rechten Seite von Luke Bacchio ausgenutzt und hat da dann auch noch interessante Rotationsspielchen reingebaut.
Weil die Unioner weil die Unioner da auf links ja einiges ersetzen mussten, weil unter anderem Lenz, der Linksverteidiger, weggebrochen ist. Da hat dann Reiche gespielt. Ja. Dann haben sie auch noch den linken Innenverteidiger, der war mit Parensen auch neu besetzt, weil Subotic auf die Bank gerutscht ist. Und das haben die attackiert in dieser ersten Halbzeit. Und sind wir ehrlich, es gab zwei, drei Situationen, wo sie eigentlich das Tor schon hätten machen müssen, genau über diese rechte Seite. Das war hochspannend. Und in der zweiten Halbzeit ist es dann wieder Vedat, ne? König Vedat, ein Tor, zwei Vorlagen.
Ja, und wieder so ganz klassisch in der ersten Halbzeit nicht viel am Spiel teilgenommen. Da gab es auch eine Situation, als Labbadia ihm gesagt hat, hey Junge, jetzt mach auch mal ein bisschen mit, hol dir auch mal einen Ball ab. Aber Vedat ist halt Vedat. Der sagt halt, naja, wenn ich in der ersten Halbzeit keinen Ballkontakt habe, ist so lange okay, wie ich in der zweiten Halbzeit und das Selbstbewusstsein hat er, dann eben das wichtige erste Torköpfe. Und das hat er mal wieder in klassischer Mittelstürmermanier gemacht. Also Vedat ist immer noch Vedat. Und wie kurios ist es denn eigentlich, dass wir jetzt von der Hertha schwärmen, wenn man so ein bisschen in die alten Folgen, und da muss man nicht weit zurückgehen, reinschaut, dann war Hertha noch die Lachnummer. Aber so schnell geht's dann halt in der Fußball-Bundesliga. Und im Moment, wenn sie das tun, wofür sie bezahlt werden, nämlich auf dem Platz Fußball zu spielen, dann sind sie eine Mannschaft, die gerade wirklich begeistert.
Ja, und dann verdient sich der Vedat irgendwann auch wieder seine 100% Gehalt. Es ist schon verrückt, ne? Ich glaube, der hat jetzt 40 Tore unter dem Trainer Bruno Labbadia gemacht. Also das funktioniert einfach herausragend mit diesem Gespann Labbadia und Ibisevic. Am Ende schlägt die Hertha also Union mit 4-0. Das war Derby Nummer 1, ne? Du hast es schon gesagt. Und dann gab es zum Abschluss des Spieltags, das war zum Reinkommen, zum Abschluss gab es dann noch im Rheinland drüben ordentlich Derby.
Zwischen Köln und Düsseldorf. Ja, auch so ein Spiel, das eines gezeigt hat, das war ja schönerweise in mehreren Stadien, die eben leer gewesen sind, der Fall. Es kann schon Spannung aufkommen, ne? Also es kann Drama geben. Ich bin auch gespannt, wie das dann an den letzten Spieltagen wird, wenn es dann auch um Aufabstieg, Champions League Qualifikation und all das geht. Und vielleicht ja auch um eine Meisterschaft. Düsseldorf führt auswärts. Wir wissen, das bedeutet im Moment nicht ganz so viel, aber führt eben auswärts bei den Kölnern mit 2-0. Und ganz spät, obwohl vorher Uth sogar noch einen Elfmeter verschossen hatte, machen die Kölner noch zwei Kopfballtore und am Ende gibt es ein Unentschieden. Wie das zustande gekommen ist, das kann uns eine absolute Kölner Legende erklären. Würdest du eigentlich gerne irgendwann so in 30 Jahren als Legende angekündigt werden? Oder hast du die Hoffnung schon überhaupt noch? Und wofür könnte Benny Zander eine Legende werden?
Es kommt ein bisschen drauf an, für was. Ne? Wenn ich die Bierbauchlegende bin, dann ist es blöd. Wenn ich was Cooles bin, wenn ich irgendwie eine Legende bin, weil ich irgendwas erfunden habe oder so, dann gerne. Also man darf auch gerne irgendwann in diversen Jahren Podcast-Legende zu mir sagen. Ich glaube nur nicht, dass das passiert.
Die Bierbauchlegende Benny Zander. Ein wissenschaftliches Phänomen. Normalerweise dürfte er mit dieser Herzverfettung gar nicht mehr auf der Welt sein. Und dass der sich überhaupt mit dem Ranzen vorne noch bewegen kann, ist Wahnsinn. Hier ist sie. Die Bierbauch-Legende und die wird jetzt ein Interview führen mit Toni Schumacher. Alex Tüter wird vielleicht auch ein, zwei Fragen dazu stellen. Toni Schumacher, absolute Köln-Legende, ja bis vor kurzem auch noch Vizepräsident beim FC gewesen. Und wir haben uns gedacht, wir haben irgendwie zwei Themen, die zu ihm passen. Natürlich dieses Derby, aber eben auch Manuel Neuer. Wir haben es ja schon angekündigt, der Mann hat den Vertrag verlängert und das nehmen wir mit rein. Denn also Toni Schumacher als quasi der Manuel Neuer der 80er, den Satz hatte ich mir so nicht aufgeschrieben, der wird ja wohl auch dazu noch ein paar interessante Informationen und Meinungen haben. Jetzt geht's los. Wir haben wieder einen besonderen Gast in der Leitung. Toni Schumacher ist uns zugeschaltet. Erst einmal einen schönen guten Morgen, Toni.
Schönen guten Morgen an euch beide.
Toni, schön, dass du dir für uns ein bisschen Zeit nimmst. Wir haben zwei ganz wichtige Themen, wir haben es unseren Zuhörern gerade schon gesagt, zwei Themen, bei denen wir große Hoffnung haben, dass du uns ein bisschen weiterhelfen kannst. Das eine ist Manuel Neuer, das andere ist der erste FC Köln. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das Thema FC bei dir noch ein bisschen mehr Emotionen auslöst, darum fangen wir vielleicht damit an. Gestern 2-2 im Derby gegen die Fortuna. Ja. War das ein gewonnener Punkt, ein gerechtes Unentschieden oder was völlig anderes? Wie siehst du es?
Ja, das war letztendlich ein glücklicher Punkt, den man gewonnen hat. Und wenn man das Heimspiel davor mit in die Verlosung reinnimmt gegen Mainz, dann muss man letztendlich sagen, auch wenn man kein FC Köln-Fan ist, dass wenn man gegen Mainz und gegen Düsseldorf musste man normalerweise zu Hause gewinnen. Das sind Mannschaften auf Augenhöhe. Und das sind für mich letztendlich dann auch 4 verlorene Punkte. Ne? Das muss man so klar sagen, obwohl das gestern ja ein paar Minuten vor Schluss noch geklappt hat. Aber trotzdem muss man sagen, ja, wenn man da bestehen will, muss man die beiden Spiele gewinnen.
Kannst du uns mal ein bisschen mit reinnehmen in diese Rivalität zwischen Köln und Düsseldorf? Ich meine, Alex und ich kommen beide nicht aus der Ecke. Ich kenne das, ich bin gebürtiger Zwickauer, da gibt es eine gepflegte Feindschaft zum Beispiel mit den Auern. Wie ist das zwischen Köln und Düsseldorf? Ist das wirklich so, dass man die jeweils andere Stadt so gar nicht riechen kann?
Ja, dann wird ja auch immer mit kokettiert und wenn man dann sagt, ja, ich fliege dann von Düsseldorf irgendwo hin und sagt, ja, denk aber dran, dass du einen Pass mitnimmst, weil Düsseldorf ist Ausland und die Düsseldorfer sagen dann, wenn ihr nach Köln fahrt, ne, nehmt das Alt mit und trinkt da bloß kein Kölsch. Und wir sind beides Karnevalsvereine und das wird auch immer ein bisschen hochgespielt, diese Rivalität. Also ich habe das früher immer genutzt, um mich zu pushen, wenn es gegen Düsseldorf ging. So haben das die Düsseldorfer Spieler sicherlich ausgemacht. Aber heute ist es doch ein bisschen anders, weil früher sind die meisten Spieler dann aus auch Köln oder Umgebung gekommen oder auch von Düsseldorf in Umgebung. So, das ist ja heute nicht mehr. Wir sind ja heute schon ein bisschen internationaler geworden und von daher finde ich, ist diese Rivalität jetzt nicht mehr so da wie zu unserer Zeit.
Ja, und beim FC alleine ist ja schon aufregend genug diese Saison. Es geht hoch und runter mit, ich sag mal, einer schwierigen Hinrunde und dann allerdings auch einer guten Entwicklung unter dem neuen Trainer. Wie ist das für dich erklärbar, dass es so eine Achterbahnsaison gibt und welches Potenzial hat diese Mannschaft für dich grundsätzlich?
Also erstmal, das mit dieser Rauf und Runter, das stimmt. Und als die Verantwortlichen nicht dann den Gistol geholt haben, er hat einfach die richtige Ansprache gefunden an die Mannschaft. Er hat das kleine Feuer schon zum Brennen gebracht und dann haben die ja eine unglaubliche Serie auch hingelegt. Das ging immer nur nach oben. Und ja, dann kam dann die Corona-Krise und jetzt haben wir halt 2 Spiele zu Hause gemacht und leider keins von beiden gewonnen. Es passt. Sie haben eigentlich mehr Potenzial. Ich habe eben ja gesagt, wenn man die beiden Spiele gewinnt, dann stehst du unter Freiburg oder unter Wolfsburg. Und dann möchte ich nicht drüber nachdenken, was in Köln passiert, was die Fans dann oder die Anhänger dann sagen. Oh, schau mal, wir sind jetzt einen Platz hinterm UEFA-Pokalplatz. Also dann kann das genauso dann wieder in die andere Richtung voller Euphorie umschlagen hier in Köln. Aber das ist nun mal so, sie sind halt nicht stabil genug. Und wenn man dann diese beiden, ich kann mich da gerne wiederholen, wenn man diese beiden Spiele dann gegen Mannschaften auf Augenhöhe dann zu Hause nicht gewinnt, ja, dann ist man auch einfach noch nicht so weit. Sie sagen die Kölner natürlich auch, ja, ist ja rein rechnerisch auch noch nicht ganz sicher. Deshalb liegt der Fokus natürlich darauf, unbedingt auch in der Liga zu bleiben. Aber ich denke mal, dass da, was unten die Relegationsplätze oder die Abstiegsplätze angeht, der erste FC Köln nichts mehr mit zu tun hat.
Jetzt hast du schon so ein bisschen angedeutet, die Kölner Fans, die sind besonders und die haben immer auch so ein bisschen Hoffnung, dass es wieder große Zeiten gibt, so wie zum Beispiel, als noch ein Toni Schumacher im Tor gestanden hat. Jetzt hat Markus Gisdol ja schon was Besonderes gemacht. Seit er Trainer ist beim FC, hat er viele junge Spieler in die Rotation genommen. Allen voran natürlich Noah Katterbach, der jetzt absoluter Stammspieler ist, aber auch Jakobs, Thielmann. Haben die Jungs das Potenzial, dass die Fans wirklich Hoffnung haben können, dass da eine neue, erfolgreiche Generation rauskommt?
Ja, da legt der erste FC Köln, also Mannschaften wie der erste FC Köln, muss man da auch ein Augenmerk drauf legen, die Fußballer aus der eigenen Jugend hochzulernen. Und Rutenbeck war ja auch mal eine Zeit lang erster Trainer, als Trainer der ersten Mannschaft. Und der hat diese junge Mannschaft da übernommen. Und da kommen einfach auch gute Spieler her. Jakobs hat jetzt gestern leider nicht gut gespielt. War ja auch, glaube ich, 2 Wochen draußen. Und trotzdem muss man sagen, das sind Jungs mit Potenzial. Und wenn solche jungen Spieler dann auch mal einen Fehler machen, da muss man auch mal drüber hinwegschauen. Das ist einfach so, wo gibt es schon 19- oder 20-jährige Spieler, die schon perfekt sind. Das sind die Ausnahmen und die müssen auch lernen. Und man kann nur lernen, wenn man spielt und in solche Situationen reinkommt. Das ist der Weg, den der erste FC Köln für die Zukunft auch einschlagen muss. Wir sind sicherlich kein Verein, der der einen Spieler kaufen kann, die 20, 30 oder noch mehr Millionen kosten. Dafür sind andere Vereine zuständig. Wir müssen einen anderen Weg finden dafür.
Du sprichst auch noch in der Wir-Form. Du warst ja nun selbst noch vor nicht allzu langer Zeit noch Vizepräsident beim FC. Wie nah bist du am Verein noch dran? Man merkt auf jeden Fall, dass es dir alles auch noch sehr nahe geht und dich sehr emotionalisiert, was beim FC passiert.
Naja, ich habe 16 Jahre für den Verein gespielt und dann war ich auch noch mal 7,5 Jahre im Vorstand. Das ist auch noch mein Verein. Das wird auch immer mein Verein bleiben. Und ich bin sehr gut mit dem Alexander Werle, mit dem Geschäftsführer, freundschaftlich verbunden. Und da hat sich eine tolle Freundschaft entwickelt. Und ich finde, man ist so nah dran. Selbst der Präsident, der Werner Wolf, der telefoniert ab und zu mal mit mir. Und da muss man sagen, der gibt sich schon Mühe. Der versucht auch wieder, dass der Toni Schumacher wieder ein bisschen näher an den Verein randrückt. Das finde ich gut. Er muss dann auch so ein bisschen die Fronten aufschlagen bei anderen Leuten, die da im Verein zu sagen haben. Aber denken wir mal positiv.
Ja, das ist ja spannend, ne? Weil es wurde ja damals bei deiner Ablösung auch viel geschrieben darüber, dass das so ein bisschen sinnbildlich steht für so eine gewisse Spaltung innerhalb des Clubs. Wie ist das denn damals aus deiner Sicht abgelaufen? Wir konnten das ja alle nur aus der Ferne beobachten.
Ja gut, diese Jahreshauptversammlung, wir hatten dann letztendlich ein bisschen Probleme mit den Ultras, die dann uns auch mal verarscht haben mit der Choreografie. Dann haben sie gesagt, wir möchten das und das gerne machen. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist in Ordnung. Die haben uns auch den Plan vorgelegt und das ist in Ordnung, das könnt ihr machen, weil es muss ja immer einer die Verantwortung übernehmen. Das hat bis dato dann auch der Verein gemacht. Und dann haben die aber eine ganz andere Choreo hingelegt und dann haben wir gesagt, pass auf, das geht nicht mehr, mit uns könnt ihr das nicht mehr machen. Wenn ihr eine Choreografie machen wollt, dann müsst ihr selber die Verantwortung übernehmen. Da muss einer von euch Ultras dann auch unterschreiben und dazu waren sie nicht bereit. Und so hat sich das hochgeschaukelt und das Verhältnis zu den Ultras wurde dann immer abgekühlter. Und das hat letztendlich dafür gesorgt, dass wir bei der Mitgliederversammlung halt zu wenig Leute in der Halle hatten und dann die Ultras die Wert dargestellt haben und dann haben sich für das andere Team entschieden. Das ist eine Entscheidung der Mitglieder, das muss man akzeptieren. Wenn man das hätte anders haben wollen, hätten einfach auch die Mitglieder mehr in die Halle kommen müssen zur Jahreshauptversammlung, also zur Mitgliederversammlung.
Das klingt jetzt von dir sehr nüchtern erzählt, aber ich könnte mir nur vorstellen, dass dich das sehr frustriert hat, weil sich ja die Ultras dann im Grunde durchgesetzt haben damals.
Ja gut, das haben sie. Und letztendlich bin ich aber auch jetzt schon so lange draußen und habe schon so viel erfahren. Da muss man, das muss man einfach akzeptieren. Man muss das genau beobachten, ob das der richtige Weg ist. Es gibt ja auch andere Beispiele, wo die Ultras dann Einfluss nehmen in die Vereinspolitik und so. Das muss man genau beobachten. Aber das Thema ist ja jetzt auch erstmal durch. Wenn man sich das mal ansieht, was der Corona so alles veranstaltet, da wird ja nicht nur diese Saison keine Zuschauer im Stadion sein, sondern ja, leider Gottes dann auch die nächste Saison oder lang bis in die nächste Saison rein auch noch keine Zuschauer geben. Also mal schauen, wie sich das alles weiterentwickelt.
Ja, dann haben wir das abgehakt und kommen vielleicht zu dem zweiten Thema, das wir ja schon angedeutet haben, Manuel Neuer. Da erinnere ich mich auch dran, dass die Ultras vom FC Bayern klare Positionen hatten, als der damals, ist ja auch schon lange her, zu den Münchnern gekommen ist, Korn Neuer und all solche Spruchbände habe ich dann noch vor Augen. Jetzt ist der mittlerweile zu einer absoluten Ikone beim Rekordmeister geworden, hat jetzt frisch den Vertrag bis 2023 verlängert, obwohl man hört, dass er gerne sogar länger einen Vertrag unterschrieben hätte, bis 2025. Da hat sich dann also wahrscheinlich der Verein durchgesetzt. Kannst du verstehen, dass die Münchner die ganze Sache zwar verlängern wollten, aber eben nur bis 2023?
Na, erstmal auf den ersten Teil der Frage, als der Manuel Neuer beigekommen ist. Ich weiß, kein Neuer. Aber das konnte man natürlich damals mit Uli Hoeneß nicht machen. Das hat er sofort weggebügelt. Und ich denke auch, dass der Raimund Aumann da seine Hände mit dem Spiel gehabt hat, weil der war nämlich dann damals auch schon Fanbeauftragter. Manuel Neuer hat eine sensationelle Karriere hingelegt, ist für mich nach wie vor einer der besten, wenn nicht der beste Torhüter der Welt. Dass diese Sachen dann rausgaben, ja, er will 20 Millionen haben und 5 Jahre verlängern und so, das ist auch etwas Neues, was wir von den Bayern bis dato so nicht kannten. Und ich habe ja selber mal für die Bayern spielen dürfen. Das sind immer Sachen, die in den eigenen 4 Wänden geklärt wurde und dann wurde verkündigt, pass auf, wir haben das und das und das, haben uns geeinigt und so ist der Vertrag verlängert worden. Ich freue mich jetzt, dass der Manuel da bleibt. Ein 3-Jahres-Vertrag für einen 34-Jährigen ist auch gut. Es zweifelt sicherlich keiner oder hat auch keiner daran gezweifelt, dass er die Leistung nicht mehr bringt. Das Problem, wenn du natürlich 35 Sänger hast, 37, 38, 39, wenn du die 40 schon da vor dir sehen kommst, Das Problem ist dann, wenn du verletzt bist, dann brauchst du immer längere Zeit, um wieder fit zu werden. Auf der anderen Seite hat man natürlich dann auch jetzt mit Ulreich und Nübel, der ja von Schalke kommt, mal schauen, was Ulreich macht. Bleibt er da? Geht er weg? Bin ein bisschen überrascht, dass der Nübel da zu Bayern geht und dann jetzt ja sicherlich dann die nächsten 3 Jahre, wenn vielleicht auch nicht 4 Jahre auf der Bank sitzt. Ich kann immer wieder nur den jungen Torhütern ans Herz legen, ihr werdet nur besser, wenn ihr spielt und nicht, wenn ihr irgendwo auf der Bank sitzt und wenn ihr selbst hinter einem besten Torhüter der Welt auf der Bank sitzt. Man lernt am besten und am ehesten, wenn man selber spielt und Spielpraxis hat.
Ja, da sind wir ja schon mitten in dem Thema drin, was wir auch in den letzten Wochen immer mal wieder hier reingebracht haben, nämlich diesen Wechsel eben von Alex Nübel. Also ich habe mittlerweile das Gefühl, dass der, obwohl er noch gar nicht bei den Bayern ist, irgendwie als Verlierer aus der Sache rausgeht. Du hast auch gesagt, du bist überrascht. Wie beobachtest du das aus der Ferne, auch mit Äußerungen, die dann von den Bayern jetzt kamen? Das ist doch ein Wechsel, der so dermaßen vorbehaftet jetzt mittlerweile zu diesem Zeitpunkt schon ist.
Ja, aber letztendlich kann man dem Jungen keinen großen Vorwurf machen. Der hat gesagt, was auch der Bayern München natürlich anklopft, da wird jeder hellwach und sagt, boah, ich kann zu den großen Bayern gehen. Aber man muss natürlich die Gesamtsituation sehen. Wenn jetzt ein Manuel Neuer da gewesen wäre, der dann auch schon 38 oder 39 Jahre alt gewesen wäre, hätte man sagen können, dann bin ich vielleicht noch 2 Jahre auf der Bank, aber dann kann ich den Manuel ablösen. Aber das sieht ja jetzt die nächsten 3 Jahre schon mal gar nicht danach aus. Nübel ist ja dann auch von den Schalker Fans dann auch nicht mehr so geliebt worden, wie die Torhüter das immer gerne haben, als es dann rauskam, dass er zu Bayern geht. Dann hat er dann zwar wieder gespielt und dann hat der Trainer ihn rausgenommen und hat dann den Schubert reingebracht und so. Also ich glaube, wie er auch, dass in dieser Geschichte der Nübel der große Verlierer ist. Aber er hat gutes Potenzial, das ist ein guter Junge, der hat viel Talent. Ich hoffe für ihn, dass er das noch steigern kann, auch wenn er auf der Bank sitzt und auch diese Aussage, wer immer sie auch getätigt hat, ja, der spielt dann 10 oder 13 Mal. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Also zu meiner Zeit hat immer der Trainer bestimmt, wer spielt. Und ich glaube nicht, dass der Flick gesagt hat, pass auf, du spielst 13 oder 14 oder 10 Mal. Das denke ich nicht, weil warum soll ich dann den Manuel Neuer rausnehmen, wenn er noch Weltklasseform abliefert?
Ja, du sagst es, er ist immer noch einer der allerbesten auf der Welt. Das warst du zu deiner aktiven Zeit in den 80ern auch. Sag mal, wenn wir den Toni Schumacher von damals vergleichen mit einem Manuel Neuer von heute, wo siehst du Vergleichswerte, wo siehst du Unterschiede? Man spricht dann ja häufig von der Entwicklung mit dem Spiel, mit dem Ball am Fuß. Sind das tatsächlich die Unterschiede oder könnte ein Toni Schumacher auch heute noch einer der absoluten Top-Torhüter sein?
Also ich denke, das ist für nicht nur für mich, auch für die anderen Torhüter zu meiner Zeit auch kein Problem gewesen wäre, mit dem Ball zu spielen. Wir haben auch die Pässe nach vorne geschlagen. Das wurde nur damals, wurde das nicht gefordert. Wir durften den Ball immer in die Hand nehmen, ob er vom eigenen Mann kam oder vom Gegner. Oder wir durften den immer hochnehmen. Wenn ich an meinen Abwehrspieler Harald Konopka denke, der mir 3-4 Mal den Ball hin und her gespielt hat und ich habe den aufgenommen, wenn es der Schall gegangen, habe ich ihn angeworfen und so. Das war einfach unser Spiel damals. Wenn du ein junger Torwart bist, jetzt die kleinen Jungs oder Mädels, die dann jetzt in der Jugendmannschaft spielen und mit dieser Anforderung, mit diesem Profil schon groß werden, ist es heute kein Problem mehr. Da wäre das damals für uns auch kein Problem mehr gewesen. Das sind einfach die Regeln, die man umsetzen muss. Probleme würden kurzfristig mal entstehen, wenn jetzt so Manuel Neuer jetzt 15 Jahre lang nach alten Regeln gespielt hätte und dann würde die Torwartregel nochmal revolutionär umgestellt, das wäre dann mal eine Zeit lang ein Problem. Aber ansonsten sehe ich da wenig Probleme. Das wird nicht gewertet. Ich werte auch nicht einen Torhüter danach, ist der jetzt ein super Feldspieler oder kann der super mit dem Ball umgehen. Der muss in allererster Linie mal seinen Job machen, das sind Tore verhindern. Und wenn er den Ball hat, seine Mannschaftskollegen wieder schnell einbinden, dafür sorgen, dass er durch ein schnelles Abspiel oder Abwerfen den Gegner am falschen Fuß erwischt, nicht organisiert ist. Das ist gefragt für mich. Und wenn man darüber hinaus natürlich noch gute Pässe spielen kann, und das kann Manuel Neuer auch vorbildlich. Ich würde mal behaupten, dass der Junge sogar in der Regionalliga spielen könnte im Feld, dass er so ein guter Fußballer ist. Und das macht ihn halt zusammen, dass alles, seine Präsenz, sein Auftreten, seine gute Reaktion und das Fußballspielen, das Beherrschen des Balles nicht nur mit der Hand, sondern auch mit beiden Füßen und so, das macht ihn letztendlich auch zu dem Prädikat Weltklasse.
Gucken wir doch nochmal genereller auf die anderen Torhüter in der Fußball-Bundesliga. Was sind so die zwei, drei Leute, die wir in der Liga haben, die dir neben Manuel Neuer noch besonders schnell in den Sinn kommen? Also wir zum Beispiel hier im Podcast sind sehr große Jan-Sommer-Fans, also zumindest ich. Alex ist da ein bisschen ambivalenter unterwegs, aber was sind so die zwei, drei, wo du sagst, das ist hinter Neuer auch absolutes Top-Niveau, was wir da in der Bundesliga haben?
Ja, einen hast du ja schon genannt, obwohl der ja nicht für die deutsche Nationalmannschaft spielen kann. Mhm. Und wer so ein bisschen immer nicht so wertgeschätzt wird oder nicht so bei den Kritikern, bei den guten Kritikern rumkommt, ist der Gulaschi von Leipzig. Finde ich auch ein sehr guter Mann. Mhm. Birki von Dortmund. Ja, sicherlich, du wirst nie oben um die Meisterschaft mitspielen mit dem mittelmäßigen oder schlechten Torwart. Der hat sich auch wunderbar entwickelt. Die Torhüter, die mir dann noch auffallen, ne?
Ich glaube, wir können festhalten, wir haben wie eigentlich gefühlt noch nie kein Torhüterproblem in der Bundesliga. Da waren wir immer gut aufgestellt auf der Position.
Das stimmt.
Zu deiner Zeit. Toni, vielen Dank.
Na, das ist eine lange Tradition, aber ein paar Torhüter, die ich da gerade genannt habe, sind halt dann keine Deutschen, ne?
Das stimmt, aber immerhin machen sie auch einen sehr guten Job in der Bundesliga.
Das stimmt.
Toni, danke, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast.
Gerne, 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 immer wieder. Macht es gut und passt auf euch auf. Bleibt gesund.
Ja, du auch. Danke. Schöne Grüße.
Du ebenso.
Danke. Bis dann. Tschüssi. Tschüss, Jungs. Ciao.
Toni Schumacher. Man hört ihm schon gerne zu, ne? Das ist das Kölsche. Und Jungs und Mädels, kränkt ihr den Benny Zander, wenn er in so einen Spontandialekt reinfällt und auf einmal dann auch Kölsch redet? Du hast auch manchmal hast du so einen Berliner kurz drin und so weiter. Der Unterschied zu mir ist, du kannst das halt dann tatsächlich auch sprechen, aber jetzt ist es mir gerade im Interview auch wieder aufgefallen.
Na gut, ich sag jetzt mal so, ne, ist halt auch einfach der beste Dialekt, den es gibt auf der ganzen Welt, ne, ist schon geil. Also ich finde das ja, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jetzt so stimmt oder ob das auch so ein bisschen Ruhrpott jetzt damit drin ist, aber auch egal, bei mir vermischt sich das alles, ne, klar.
Wie redet der Schalker, weil das wäre unser nächstes Thema?
Ja, der hat eigentlich Pott, aber Pott ist schwer, also das kann ich... da müsste ich jetzt drüber nachdenken, da müsste ich mir einmal was anhören. Ich habe ja diese Anfälligkeit, haben wir darüber mal geredet? Ich bin ja logischerweise ein Sachse und schönerweise hört man es mir nicht an, weil ja, Sächsisch klingt halt nicht so schön. Drücken wir es mal vorsichtig aus. Und dann würde ich wahrscheinlich diesen Job jetzt auch nicht machen, wenn ich da so einen leichten sächsischen Einschlag hätte. Und das liegt aber bei mir daran, dass ich nicht so anfällig für sowas bin, oder beziehungsweise, dass ich wie so ein Chamäleon bin. Also wenn ich jetzt in Berlin wirklich dann auch ein paar Tage bin bei Freunden, dann kommt das war und das guten Tag und so. Und wenn ich halt, ich weiß noch, ich war auf der Zivi-Schule im Frankenland, dann hat das R gerollt. Oder wenn wir die Bekannten von meinen Eltern auf Rügen besucht haben, dann war plötzlich so ein bisschen, wie spät ist das und so weiter. Ne? Also es ist so ganz
oder
anfällig.
In England, ne, dass du dann auf einmal Englisch sprichst. Ja, das sind interessante Phänomene. Lass uns vielleicht über die Knappen aus Gelsenkirchen reden. Die sind Tabellenletzter in der Post-Corona-Tabelle. Also wenn wir bei der Hertha gesagt haben, die kommen raus aus der Pause und sind durchgestartet, dann muss man bei Schalke sagen, das läuft überhaupt nicht. Wobei, da muss man dann auch noch hinzufügen, die waren vor der Pause ja auch schon mies.
Ja, die haben den Sieg geholt, erinnerst du dich? Rückrundenauftakt gegen Gladbach, dieses 2-1, wo auch Gregoritsch so gut funktioniert hat noch, der hat seitdem ja auch nicht mehr genetzt und seitdem nur noch Murks, wenn du ehrlich bist aus Schalker Sicht. Also, dass du das Derby verlierst, okay, dass du so verlierst, nicht okay und vor allen Dingen, und ich habe das Spiel ja nun über 90 Minuten gesehen und begleitet, wie sie gestern gegen Augsburg am Ende. Klar, sie gehen früh in Rückstand mit einem schönen Freistoß von Eduard Löwen, muss man auch sagen, der hat er einfach gut getroffen. Aber wie sie in der zweiten Halbzeit, wo es nur 0-1 steht, gespielt haben, ohne sich eine Chance zu erarbeiten, einen Schuss aufs Tor zu generieren, auch von der Körpersprache, ich will nicht über Einstellung reden, sie haben trotzdem versucht zu pressen und so weiter, aber von der Körpersprache, dass du nicht dieses Gefühl hast, da ist jemand überzeugt davon, dass er in der Lage ist, im eigenen Stadion, den FC Augsburg, zumindest mal noch so zu kitzeln, dass es zu einem Punkt reicht. Das ist ein Riesenproblem.
Ich habe ja gestern mal wieder im Doppelpass gesessen und Thomas Helmer hat mich vor dem Spiel, das wir dann ja auch auf der Zone hatten, gefragt, wie schätzt du die Schalke aktuell ein? Sie haben eben gerade eine Misere und jetzt gegen Augsburg. Und ich habe gesagt, ich bin der Meinung, dass in der Hinrunde eigentlich Schalke schon über den eigentlichen Ansprüchen gespielt hat. Also eigentlich über dem Niveau, das der Kader hergibt, gespielt hat. Jetzt nicht total drüber, aber schon eigentlich ein bisschen überraschend gespielt hat. Und dass das jetzt ein bisschen Normalität geworden ist, nur genauso wie du es dann auch gesagt hast gerade, man darf natürlich sich nicht so abschlachten lassen von Borussia Dortmund. Also so leblos spielen, hat ja Bastian Oczipka bei uns auch sehr, sehr offen und ehrlich gesagt in der vergangenen Woche im Interview. Jetzt spielen sie dann gegen Augsburg, nachdem es ja wirklich auch schwere Gegner gegeben hat und verlieren wieder sehr, sehr deutlich. Ich finde, du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst bei den Schalkern, im Moment die Probleme zu suchen. Defensiv kriegen sie im Moment gerade enorm viele Tore und das auf unterschiedlichste Weise, finde ich. Also klar, so einen Freistoß kannst du kassieren, aber dann waren es jetzt auch zwei richtig dicke individuelle Fehler. Und dann hast du aber auch mannschaftstaktische Fehler, wie Bastian Oczypka ja beim 0-1 zum Beispiel gegen Dortmund vergangene Woche nochmal erklärt hat. Vorne hast du aber eben gerade auch eine unglaubliche Flaute. In 7 der letzten 9 Bundesliga-Partien haben die Schalker überhaupt gar nicht getroffen. Also insgesamt nur 2 Treffer in 9 Partien. Und das bei, was sind es mittlerweile? Ich glaube, 22 Gegentore.
Ja, ja, also, genau. 2-22 ist die Torbilanz.
Die große Frage, auch jetzt über diese Corona-Pause hinweg, denn das ist ja eine gewisse Gefahr. Haben die Schalker die Krise schon erkannt? Also haben sie so sehr erkannt, wie sie sie gerade haben? Denn ich habe ja selber gerade gesagt, das ist so schwer zu bewerten mit, haben die gerade einen guten Lauf, haben die einen Negativlauf bei einzelnen Teams, weil es eben diese Corona-Pause gegeben hat. Aber ist bei den Schalkern schon klar, dass das im Moment vielleicht die schlechteste Mannschaft der Liga ist?
Oh, das ist natürlich hart formuliert. Da muss ich ehrlich sein, weiß ich gar nicht, ob das so stimmt, aber sie sind zumindest in dem Dunstkreis der Teams, die aktuell einfach überhaupt nicht abliefern. Es führt natürlich ein Faktor noch dazu, dass man es nicht so ganz erkennt, ne? Weil die Tabelle sieht immer noch schmeichelhaft aus, weil Teams ringsherum, wenn du die ersten 5 mal rausnimmst, die spielen in einer komplett eigenen Liga und alles ringsherum, sie hätten ja wieder die Chance gehabt, trotz dieser langen Serie ohne Sieg, sogar noch bis auf Platz 6 hochzukommen und sich an Freiburg und Wolfsburg vorbeizuschieben. Das heißt, ringsherum punktet auch niemand konstant. Ich habe irgendwo auf Twitter den schönen Tweet gesehen, jetzt finde ich es nicht mehr. Also Leverkusen hat in den letzten paar Spielen dann irgendwie 12, 13, 14 Punkte und bei Schalke und bei Hoffenheim sind im gleichen Zeitraum, glaube ich, 2 Punkte oder so dazugekommen. Ich müsste gleich nochmal gucken, was genau jetzt das für ein Zeitraum war. Aber das beschreibt es im Grunde genommen und das macht es natürlich auch noch trügerischer, ne? Weil es ist, die Chance auf Europa ist immer noch da, aber die Spielweise ist gerade einfach überhaupt nicht so, dass du das Gefühl hast, die haben es verdient, um es mal hart auszudrücken, am Ende europäisch zu spielen. So, aber es kann trotzdem sein, dass sie am Ende da landen.
Ja, also die Frage rührte jetzt auch so ein bisschen daher, dass wir gestern zum Beispiel Daniel Caligiuri nach dem Spiel im Interview hatten und der ist ja nun immerhin Kapitän bei den Schalkern aktuell und er hat natürlich gesagt, dass das keine zufriedenstellende Leistung gegen Augsburg gewesen ist, aber für mich jetzt nicht so sehr auf den Tisch geschlagen, wie ich das erwartet hätte. Klar, das ist auch immer eine Typfrage, aber dann ist ja die nächste Frage, haben sie die Typen dafür, die das jetzt in dem Moment, wo es offensichtlich nötig ist, machen können? Also er hat dann schon noch gesagt, naja, wir haben dann doofe Gegentore kassiert und individuelle Fehler. Aber wie gesagt, in der Woche vorher hast du grobe mannschaftstaktische Fehler gemacht. Also es ist ja im Moment eine Baustelle neben der anderen offensichtlich bei den Schalkern entfacht. Und das sehe ich schon als großes Problem. Jetzt hast du am Mittwoch die Partie bei Fortuna Düsseldorf. Wenn du gegen die jetzt auch noch verlierst, dann muss aber der Baum endgültig brennen auf Schalke.
Ich habe es gefunden hier, @ Bimbishausen auf Twitter, der edel Hoffenheim-Fan. Nach dem 20. Spieltag Leverkusen 34 Punkte, Schalke 34, Hoffenheim 33. Nach dem 27. Spieltag, da hat Leverkusen 19 Punkte geholt in diesem Zeitraum, also in 7 Spieltagen, Schalke 3 und Hoffenheim 3. So, ne? Und das ist das, was so genau beschreibt, im Grunde genommen, was da hinter den ersten 5 los ist. Beim Rest will eigentlich oder kann niemand mal aus der Schwäche der anderen ringsherum Kapital schlagen und diese zweite Halbzeit, du hast es ja auch gesagt, das war auf allen Ebenen, und zwar wirklich auf allen Ebenen, zu wenig, um dann gegen einen FC Augsburg, der von Heiko Herrlich von der Seitenlinie angetrieben wurde, wie bis zum geht nicht mehr, da irgendwie noch mal zumindest Richtung Punktgewinn auch nur schielen zu können. Das war viel, viel, viel zu wenig.
Ja, dann lassen wir doch uns doch über die Mannschaften reden, die da im Moment vorne, ja, wenn man die Bundesliga aktuell dritteln will, mittanzen in dieser ersten Gruppe. Borussia Mönchengladbach verliert gegen Bayern 04 Leverkusen mit 1-3. Ein Spiel, das klasse Aktionen hatte. Zum Beispiel das Tor der Gladbacher, wunderbare Vorarbeit von Player mit dem Pass auf Thuram. Dass er eben auch Aktionen hatte, über die viel geredet wurde, über die wir, glaube ich, auch noch reden sollten. Und ich glaube, allen voran ist es da die Szene, bei der Leverkusen einen Elfmeter zugesprochen bekommt, den Havertz dann zu seinem zweiten Treffer, mal wieder ein Doppelpack von Havertz, genutzt hat. Aber wie hast du das Foul, das vermeintliche Foul an Bellarabi gesehen?
Also für mich ist es ein Elfmeter, den man so pfeifen kann. Die einzige Schwierigkeit ist, dass das von den Schiedsrichtern eigentlich nicht so gepfiffen wird. Ne? Also nach den Regeln.
Ein Elfmeter, den man pfeifen kann? Ich sage, es ist ein Elfmeter, den man pfeifen muss.
Ich bin vollkommen fein damit. Ich bin eher auch auf deiner Linie, okay, was das angeht. Also man muss es übrigens natürlich, weil auch andere, weil es da natürlich auch die Diskussion gab, es gab ja unmittelbar davor auf der anderen Seite diese Chance für die Gladbacher mit dem Halten gegen, ich glaube, Thuram war es von Dragovic, der noch zum Abschluss kommt, da so geklammert wurde. Da wurde nicht gepfiffen. Da sagen die Gladbacher dann natürlich auch, okay, das ist ja irgendwie auch eine Entstehung, die dann zu dem zu der Elfmeterszene auf der anderen Seite führt. Kann ich sogar ein bisschen folgen. Wenn wir es aber mal nur auf diese Szene begrenzen, ja, der Leverkusener kommt zum Abschluss. Wer hat denn nochmal den Schuss da abgesetzt?
Bellarabi.
Kommt zum Abschluss und wird, nachdem er zum Abschluss kommt, oder so ein ganz klein bisschen auch schon, während er zum Abschluss kommt, getroffen. Und dann aber vor allem halt nochmal voll getroffen im Nachhinein, als er den Ball schon am Tor vorbeigeschossen hat. Und das ist ja...
Also ganz wichtiger Punkt noch, der Ball war in dem Moment noch nicht im Aus, ne? Weil das war zum Beispiel gestern noch bei uns in der Doppelpassrunde nochmal ein Argument. Der Ball war, während der Stürmer, also Bellarabi, getroffen wurde, noch im Spiel.
Ja, aber er war auf dem Weg ins Aus zu gehen,
genau,
es gab keine Chance mehr, dass
irgendeiner
den noch...
Das Besondere an der Situation, dass es eben nach dem Abschluss passiert ist, dieser Kontakt.
Ey, und das ist halt schon so, dass man das mit einfließen lassen sollte, dass es im Fußball nicht erlaubt ist, nur weil jemand eine Flanke schon, also im Endeffekt ist doch diese Situation, Schlüdmann, nichts anderes, als wenn, stell dir vor, ein Innenverteidiger hat hinten in der Dreierkette den Ball und schlägt ihn nach vorne. Und nachdem er ihn schlägt, wird er vom Stürmer noch weggenommen. Dann ist es ein Foulspiel, wird geahndet mit einem Freistoß. Genau. Nichts anderes ist diese Szene.
Ja, exakt. Und du sagst es richtig. Also für mich ist diese Szene einzeln bewertet ein glasklarer Elfmeter. Und jetzt kommen zwei Sachen dazu, die die Gladbacher natürlich auf die Palme gebracht haben. Und da muss man dann wirklich sagen, dass Verständnis da sein sollte. Denn erstens, du hast es gesagt, gab es auf der anderen Seite kurz zuvor, also was ist kurz davor? Eigentlich direkt davor eine Situation, die man sich zumindest hätte angucken können. Da ist das Problem. Ich finde, es ist an der absoluten Grenze, aber nachdem er eigentlich den Zweikampf vorher fast verloren hatte, hat Dragovic das noch clever gemacht. Und ich muss sagen, die Szene einzeln bewertet, ist halt an der Grenze, aber für mich kein Elfmeter. Absolut an der Grenze, aber für mich gerade so kein Elfmeter. Das heißt also, da ist es dann richtig, dass der VAR, der sich das übrigens zu 100% angeschaut haben wird, ne? Also ja, VAR-Überprüfung ist nicht nur, wenn der Schiedsrichter rausrennt oder sich ans Headset fasst oder so. Das ist richtig, dass er da nicht überstimmt, weil der Schiedsrichter ja gesagt hat, nee, wir lassen es laufen. Thuram kam zum Abschluss, es gab keinen Treffer und dann diesen Gegenangriff. Und da ist es dann für mich eine klare Situation. So, und jetzt der zweite Punkt, dass Gladbach vor gar nicht allzu langer Zeit genau so ein Ding mal gegen sich nicht gepfiffen bekommen hat. Also quasi für sich, weil Stindl ganz, ganz, ganz ähnlich, also wirklich die Bilder gleichen sich fast wie das Ei dem anderen, sagt man, glaube ich. Und da wurde es halt nicht gepfiffen. Das Problem ist halt, nur weil damals das Regelwerk falsch ausgelegt wurde, kannst du ja jetzt nicht sagen, dann müssen wir das in Zukunft immer machen. So. Und dass der Schiedsrichter jetzt nicht im Kopf hat, dass Gladbach das damals auch passiert ist, das ist ihm ja nicht vorzuwerfen. Also schwierige Situation, unglücklich gelaufen für Gladbach, aber meiner Meinung nach richtig gehandelt.
Ich zitiere da gerne mal Colinas Erben, die Schiedsrichter-Experten, die ja auch auf Twitter immer mal versuchen, den Mob ein bisschen zu bändigen. Das ist übrigens auch kein angenehmer Job. Die sagen, es ist mehr oder weniger eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz unter Schiedsrichtern, dass wenn der Abschluss erfolgt ist, halt dann eigentlich nicht auf Elfmeter gepfiffen wird. Und deswegen, nee, also das kommt
weiter.
Halt noch mit dazu.
Nee.
Okay, ich habe nur die Headline gesehen.
Genau, also und das ist ganz wichtig, es sei denn, ist es ein harter Kontakt und für mich ist das ein harter Kontakt, also er kommt von hinten, also Bellarabi hat ja auch eine kurze Behandlungspause dann gebraucht, es ist für mich ein klares, hartes Foul und das haben sie auch
dann
mit
kam also da noch,
mal davon
kam noch
abgesehen,
eine Einschränkung.
Ungeschriebene Gesetze gibt es im Regelwerk nicht, also das muss ich ehrlich gesagt, da muss ich sogar mal Colinas Erben, also kritisieren dafür, weiß ich jetzt gar nicht, aber das muss ich zumindest mal anfügen, also ungeschriebene Gesetze in einem Regelwerk finde ich dann doch ein bisschen schwierig. Klar, wir haben auch sowas wie Fingerspitzengefühl, das wir fordern. Das ist auch in keinem Regelwerk niedergeschrieben. Aber also dann bin ich einfach eher der Meinung, gut, dass es jetzt mal, so wie es im Regelwerk manifestiert ist, gepfiffen wurde. So unglücklich, dass für Gladbach gelaufen ist. Wie gesagt, ich kann auch Marco Rose da total verstehen, der nach dem Spiel deutlich gemacht hat. Erstens, ja, die Leverkusen-Szene alleine bewertet ist ein Elfmeter. Fair enough. Aber man sollte eben auch über das, was davor passiert ist, reden. Und da kann man wirklich debattieren. Ich würde eher sagen, gerade so kein Elfmeter, aber wirklich unglücklich für die Gladbacher gelaufen.
Unterm Strich 3-1, Leverkusen schlägt Gladbach, schiebt sich an der Borussia in der Tabelle vorbei, holt Punkt um Punkt um Punkt, auch schon vor der Corona-Pause ist in dieser Rückrunde bärenstark unterwegs. Es gilt, das mal ein bisschen zu analysieren und das tun wir mit unserem Kicker-Experten, mit Stefan von Nox.
Musik Kölle war schon unser Thema. Jetzt gehen wir ein paar Kilometer nördlich am Rhein entlang, und zwar in Richtung Leverkusen. Bayer 04 Leverkusen marschiert weiter, schlägt auch Gladbach, und wir wollen mit Stefan von Nox genau über dieses Team der Stunde reden. Schön, dass du dabei bist, Stefan.
Hallo.
Bayer 04 Leverkusen ist, ja, man kann schon sagen, das Team der Stunde aktuell, und vor allen Dingen, nachdem das in der Hinrunde Platz 6 ja gar nicht so gut funktioniert hat, denn eigentlich hat dieses Team ja Potenzial. Jetzt wird sehr, sehr deutlich, allein die Offensive nach 10 Spielen jetzt schon mit 6 Toren mehr als in der kompletten Hinrunde. Was machen die jetzt anders? Was funktioniert da besser, Stefan?
Ja, da gibt es sicher mehrere Faktoren, die zusammenspielen. Da kann man bei individuellen Leistungen anfangen. Schauen wir uns Kai Havertz an, der in aller Munde ist. Der hat in der Rückrunde ja wieder einen absoluten Lauf. Er trifft, er bereitet vor, spielt überragend, hatte ja in der Hinrunde schon einige Probleme, bei weitem nicht diese Effektivität, die er jetzt wieder hat. Dazu kommt auch noch Kerem Demi bei, der war Rekordeinkauf, der hat das erste halbe Jahr doch relativ gefremdelt, war nicht so in diesem Spielsystem drin. Der hat schon in der Rückrunde besser gespielt, hat jetzt nach der Spielpause nochmal, finde ich, zugelegt. Also ich fand ihn in beiden Spielen auf Havertz-Niveau im Prinzip. Wenn er in Gladbach nicht diese 2 Chancen vergeben hätte, wäre das auch ein perfektes Spiel gewesen nahezu. Und dann haben sie noch in der Winterpause mit Edmond Tapsoba halt einen Innenverteidiger geholt, der wirklich, würde ich sagen, sogar Ausnahmequalität hat. Das sind halt dann schon 3 Spieler auf 3 wichtigen Positionen, wo du dann individuell eine ganze Ecke besser geworden bist. Und der zweite Aspekt ist, dass die Mannschaft, das hat sich schon in den ersten Spielen nach der Rückrunde gezeigt, dass die ihr Offensivspiel deutlich verbessert hat. Die Mannschaft hat schon in den ersten Spielen mehr Torchancen rausgespielt, und wenn du dann die Qualität in der Offensive im Kader hast und spielst viele Chancen raus, dann fallen auch irgendwann mal Tore. Und ja, da sind es sicher ein paar Faktoren, die zusammengekommen sind. Das Ganze noch kombiniert damit, dass die Mannschaft jetzt unter Bosch auch unglaublich flexibel, variabel aufgestellt ist, was das Spielsystem betrifft.
Ja, und jetzt schaut man auf die Tabelle und erschrickt fast ein bisschen, denn aktuell reden ja in Sachen Meisterschaft alle von Bayern und eventuell noch Dortmund. Da kommt es zum großen Clash morgen am Dienstag. Jetzt kann Leverkusen bis auf einen Punkt an Dortmund rankommen, und ganz unrealistisch ist es ja nicht. Also man spielt selber gegen Wolfsburg, und Dortmund kann ja durchaus so ein Fußballspiel gegen den FC Bayern München auch mal verlieren. Das heißt also, man kann eventuell sogar noch weiter nach oben marschieren. Wichtige Frage aber für mich, wie wichtig ist denn eine Qualifikation für die Champions League, um dieses Team, das, du hast es gesagt, ja jetzt einige tolle Individualisten zusammen hat, dann auch zusammenhalten zu können?
Ja, es ist natürlich grundsätzlich wichtig, dass Leverkusen mit dieser Karte Champions League spielen kann, weil es nicht nur für die Spieler, die da ist, wichtig ist. Kai Havertz hat es ja am Samstag auch nochmal betont, dass für ihn die Champions League ein Faktor ist, wobei ich jetzt nicht glaube, dass die Qualifikation für die Champions League für ihn der Faktor sein wird. Warum er jetzt wechselt oder nicht, das wird eher daran kommen, ob dann der richtige Club dabei ist, der im Sommer auch das Geld zahlen will. Aber ist natürlich auch, wenn ich den Kader verstärken will, wieder ein entscheidender Faktor. Möchte ich dann als Spieler dahin, wenn Leverkusen nur Europa League spielt, oder ist dann halt die Champions League dann der zusätzliche Anreiz und ja auch dieser Blick darauf, dass Leverkusen halt auch ein gutes Sprungbrett ist, wo ich als junger Spieler die Leverkusen ja meistens verpflichten muss, die ganz absoluten Top-Spieler kriegen sie ja nicht, sondern eher die Top-Talente, die sie dann weiterentwickeln können, dass die dann sagen können, ja, hier habe ich die Möglichkeit, wirklich viel Einsatzzeit zu kriegen in der Königsklasse, und dann kann ich auch da mich für diesen Club entscheiden, wenn vielleicht andere Namen auch auf den ersten Blick verlockend sind.
Wie realistisch ist denn so ein Kai Havertz-Transfer im Sommer? Vom Gefühl her müsste man ja sagen, es ist eigentlich jetzt eine Saisonpause, die nicht für so einen Transfer gemacht ist, oder? Ist die Möglichkeit größer geworden, dass er doch noch ein Jahr bei Bayer bleibt durch diese ganzen Corona-Umstände?
Dadurch, dass natürlich jetzt ist ja eine große Unsicherheit da. Also man darf nicht vergessen, wir spielen zwar jetzt in der Bundesliga wieder, aber die anderen europäischen Ligen, sagen wir mal zumindest die beleuchtende, da tut sich ja erstmal noch gar nichts. Und wir können ja auch nicht absehen, wird diese Bundesliga-Saison zu Ende gespielt, werden die anderen Ligen zu Ende gespielt, beziehungsweise wann können die anderen Ligen auch wieder anfangen, jetzt wie Frankreich, die ja schon die Saison abgebrochen haben. An solchen Sachen hängt natürlich viel, weil ja, wenn Spiele stattfinden, fließt Fernsehgeld, dann ist schon mal wieder eine finanzielle Komponente wieder gegeben. Aber dann ist es natürlich auch so, dass Zuschauereinnahmen ja auch noch eine Rolle spielen. Was ist mit Sponsoren, mit Sponsorenverträgen? deswegen ist, sage ich mal, relativ, sind viele Unbekannte dabei. Und dadurch wird sich auch der Kreis, die ihn sich vielleicht leisten können oder jetzt leisten wollen in der jetzigen Situation, vielleicht auch etwas eingeschränkt.
Heißt aber im Umkehrschluss auch, das Realistischste, wenn er geht, sind dann die Bayern, weil da halt die Sicherheit irgendwie am größten ist?
Boah, das weiß ich gar nicht. Also klar, wenn man sagt, die Bundesliga spielt wieder und jetzt optimistisch und sagt, die Bundesliga spielt durch und spielt dann auch in der nächsten Runde wieder, dann haben sich ja die Bayern schon mal eine ganz gute Basis oder eine feste Basis, mit der sie planen können. Aber ich denke, in der Premier League ist natürlich auch unheimlich viel Geld drin. Und da gibt es ja auch sicher den einen oder anderen Verein, der sagt, ein Spieler wie Havertz könnte für uns von großem Interesse sein.
Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, da könnte in den nächsten Wochen noch häufiger in Leverkusen in der Managementzentrale durchgeklingelt werden. Und wenn dann sowas passiert, dann klingeln wir gerne nochmal bei dir durch, Stefan, und du datest uns ab. Danke dir für den Moment.
Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal.
Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft? Wer kämpft um den Klassenerhalt? Auf tipico.de kannst du deinen Tipp abgeben. Einfach auf unsere Seite gehen und auf deinen Favoriten setzen. Wenn du schon mal bei Tipico auf Sportwetten getippt hast, kennst du dich ja bestens aus. Für alle Neueinsteiger ist noch eines wichtig zu wissen. Tipico Sportwetten verdoppelt deine erste Einzahlung. Registriere dich noch heute und sichere dir so den Willkommensbonus bis zu 100 Euro. Du erhältst den Bonus sofort nach deiner ersten Einzahlung. 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spielerambulanz.de.
Schüttenberger, wenn wir schon das Thema Wechsel haben und Nationalspieler, beziehungsweise in dem Fall, wo ich jetzt drauf hinaus will, eigentlich Ex-Nationalspieler. Mario Götze ist ein großes Thema an diesem Spieltag, ne? Es wurde jetzt bekannt gegeben von Michael Zorc vor dem Spiel der Dortmunder, dass es zu einer Trennung kommen wird nach dieser Saison. Und wir haben ja auch unter anderem mit Matthias Dersch, dem BVB-Experten vom Kicker, schon mal so ein bisschen versucht zu orakeln. Was macht er jetzt? Wo geht er hin? Ist das sinnvoll? Ich glaube, irgendwie aus Sicht von Götze und Dortmund
ist es... Da ist wieder der Berliner durchgerutscht. Interessant.
Ne? Ich glaube, aus Sicht des BVB und aus Götzes Sicht ist es erstmal sinnvoll, weil diese sportliche Liaison gerade für beide Seiten nichts bringt.
Ja, und offensichtlich hat es ja auch faire Gespräche gegeben, wenn wir Michael Zorc da Glauben schenken. Und ich glaube, das können wir in dem Fall definitiv tun, dass das von beiden Seiten so entschieden wurde und beide Seiten eben gesagt haben, es ist sinnvoller, getrennte Wege zu gehen. Jetzt ist eben die ganz große Frage, wo geht's hin? Und da habe ich ein bisschen was vorbereitet, Gedankenexperiment, ein kleines Schauspiel für euch. Ich bin der Berater von Mario Götze. Er hat ja tatsächlich relativ frisch das Beraterteam gewechselt. Du bist Mario Götze. Heißt, wir haben beide ein sehr gutes Leben, sind sehr reich und ich komme jetzt mit, 7 Angeboten auf dich zu. Mario Götze ist immer noch ein klasse Fußballer und entsprechend habe ich mir mal 7 Angebote eingeholt und du sagst mir bitte, zu welchem Verein er wechseln sollte.
7? Okay. Nur ja, dann schieß mal los.
Ich glaube, völlig unrealistisch ist es nicht. Ich habe jetzt keine finanziellen Sachen noch mit einspielen lassen. Aber 7 Vereine, zu welchem würdest du ihm raten, wenn du selber Mario Götze wärst? Jetzt hat mich das Gedankenexperiment selber überfordert. Also, auf dem Zettel steht Hertha BSC, VfL Wolfsburg, die AS Roma, AC Mailand, FC Valencia, AS Monaco und der FC Arsenal. Mario, wo schicken wir dich hin?
Erster Impuls direkt, weil ich glaube, dass er in die Liga gut passt, FC Valencia.
Okay.
Ich schließe sofort an Götzes Stelle alles, was in der Bundesliga ist, aus. Okay, weil ich glaube,
Hertha Wolfsburg, rufe ich kurz durch, ist kein Ding. Dafür werde ich ja richtig gut von dir bezahlt.
Ja, also ich muss mal raus hier aus dieser Liga. Das ist alles, ich muss jetzt auch mal was anderes sehen. Ich passe aber nicht so gut in die Premier League, wegen also der Physis und so weiter.
Also rufe ich bei den Gunners an, ist nix.
Ja, genau, sagst du per Mertesacker mal Bescheid. Und dann ist die Wahl, was hattest du gesagt, Monaco, da ist gutes Geld zu verdienen, aber die Liga für mich nicht interessant genug?
Monaco, Valencia, Mailand, Rom.
Monaco, Valencia und dann die italienischen Clubs. AC Mailand ist mir zu unsicher von der ganzen Situation. Was passiert da jetzt? Kommt da wirklich jetzt so jemand wie Rangnick hin? Dann habe ich da sowieso, also Rangnick ist, glaube ich, kein Götze-Fan. So, AS Rom, okay, AS Rom ist noch ein interessanter Club.
Da gab es angeblich auch schon Gespräche.
Aber ich entscheide mich.
Lazio und der Roma.
Ja, aber ich entscheide mich für Spanien, FC Valencia. Ich habe das Gefühl, dass ich da zu alter Stärke zurückfinden kann, dass mir die Liga gut liegt von Seiten, wie da Fußball gespielt wird. Und dann halt irgendwie, ey, Valencia ist ein guter Club. Da kommen direkt Erinnerungen an ihre glorreichen Zeiten Anfang der 2000er Jahre hoch und man, die haben, glaube ich, auch, jetzt müsste ich mir natürlich nochmal die Mannschaft dann so angucken, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass man da vielleicht auch mal wieder so ein bisschen durchstarten könnte, sich zeigen könnte in der Liga und deswegen würde ich sagen, Valencia, ich mache jetzt nur mal nebenbei die Mannschaft auf. Was kann ich denn da verdienen?
Das habe ich dir gerade per WhatsApp geschrieben, denn das ist ja weiterhin das sicherste Medium, über das man als Berater solche Sachen auf jeden Fall verschickt. Ja, da, wie gesagt, das habe ich jetzt nicht mit einfließen lassen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass das alles ungefähr gleich ist. Ein kleines Problemchen wäre jetzt, dass Valencia aktuell nur Siebter ist und du weißt nicht, ob du international spielst, während du beim AC Mailand davon ausgehen kannst, dass du nächstes Jahr international spielst. Wie wichtig ist dir denn das mal, lieber Mario?
Ja, eigentlich sehr wichtig. Ich meine, ich bin jetzt 27, wenn ich jetzt ein Jahr die Valencianos da erst noch Richtung Europa schießen muss. Wobei, warte mal, der siebte Platz ist doch, der reicht doch in Spanien, oder nicht?
Nee,
also der ist hier auch angemarkert. Ich habe jetzt hier einmal beim Transfermarkt den Kader aufgemacht und der siebte Platz ist noch blau.
Ja, und also da muss ich als Berater vielleicht auch so ein bisschen meine leichten Lücken, auch nach der Corona-Pause verständlich sicherlich eingestehen, dass der AC Mailand in Italien auch aktuell nur Siebter ist. Und da ist man, glaube ich, wenn in der Serie A, über die Serie A nicht für die Europa League qualifiziert. Die Roma wäre Fünfter.
Ja, die Roma ist auch ein interessanter Club. Also das ist schon da,
ich glaube, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also das könnte ich mir beides gut für ihn vorstellen. Aber irgendwie sehe ich den, ja gut, das kann auch Italien sein. Ich finde, die beiden Ligen passen gut zu ihm von seiner Art.
Alles klar, dann mache ich mal eine WhatsApp-Gruppe auf mit dem Präsidenten von der Roma, mit dem Manager vom AC Mailand und von Valencia packe ich Trainer und Manager mit rein und dann wird das eine lustige Runde mit vielen coolen Emoticons und am Ende kriegst du da einen schönen Verein. So machen wir das. Danke fürs Gespräch. Nee, ich bin tatsächlich
gespannt. Kannst du eventuell meine Frau auch mit reinnehmen in die Gruppe?
Ja. Okay. Ich habe sowieso nur von der die Nummer.
Okay, cool. Also okay,
Mario,
schönes
Götze,
Gedankenexperiment.
Ich drücke ihm übrigens, um noch einmal ernsthaft zu werden, ich drücke ihm übrigens wirklich wie Sau die Daumen. Ich meine, wir haben ja jetzt mehrfach über ihn gesprochen, Ilkay Gündoğan, und mehr als nur Ilkay Gündoğan haben ja Leute in diesem Podcast schon gesagt, das ist ein Ausnahmefußballer gewesen. Und zwar nicht Ausnahmefußballer, wie es andere 30 auch sind, sondern ja wirklich einer, der Dinge konnte, die noch nie jemand anders gemacht hat. So hat es ja Ilkay Gündoğan gesagt. Und ich fände es einfach total schön, auch für ihn selber, wenn er nochmal zu dieser oder zumindest zu ähnlicher Stärke wie früher zurückfindet. Und im besten Fall dann halt wahrscheinlich wirklich im Ausland, wo er auch ein bisschen weniger unterm Brennglas ist. Das wäre wahrscheinlich ganz gut.
Beim Topspiel morgen wird er trotz alledem keine Riesenrolle spielen gegen seinen Ex-Club Dortmund gegen Bayern. Lass uns vielleicht da noch einen kleinen Blick hier zum Abschluss mal vorauswerfen auf das absolute Topspiel und auch ein richtungsweisendes Spiel in Sachen Meisterschaftsrennen. Wenn die Dortmunder, die in der hervorragenden Form sind, das morgen gegen die Bayern hinkriegen, irgendwie die drei Punkte da zu behalten, dann kriegen wir ein richtig geiles Meisterschaftsrennen. Leider ohne Fans, aber dann kriegen wir wirklich Spannung bis zum Schluss.
Absolut, aber die große Frage, müssen sie auf Sieg spielen? 4 Punkte Rückstand. Du sagst völlig richtig, da sind wir sicherlich einer Meinung, dann hast du ein total geiles Meisterschaftsrennen. Aber was ist die Ausgangssituation für den BVB? Ich glaube, wir sind uns beide einig, wenn sie verlieren, ist das Ding durch. Können die aber in dieses Spiel reingehen und sagen, wir spielen das alles ein bisschen zurückhaltender, wie sie es ja interessanterweise gegen Wolfsburg gemacht haben. Gerade nach der Führung haben die sich wirklich hinten reingestellt und dann so einen richtig sauberen Konter gesetzt. Ist alles aufgegangen, hat gut funktioniert, aber ich war schon ein bisschen überrascht, dass die Wolfsburg so viele Spielanteile überlassen. Da hat Michael Zorc, war es glaube ich, nach dem Spiel auch gesagt, das ist jetzt auch nicht zu 100% so zufriedenstellend gewesen. Aber dieser Konter, nachdem sich natürlich dann Raum ergeben hat, weil Wolfsburg offensiv war, der hat natürlich extrem gesessen und war auch wunderbar herausgespielt. Aber können die in diese Partie gegen den FC Bayern München reingehen und sagen, unentschieden können wir weiterhin mitleben?
Nein, weil niemand so in ein Spiel reingeht. Also beide Mannschaften werden auf Sieg spielen. Also es gibt
entsprechend
niemanden.
Offensiv erwartest du Dortmund auch?
Ja, es kann schon sein, dass sie den Bayern ein bisschen mehr den Ball überlassen, aber das passt ja auch wunderbar zum Personal und dem, was sie halt auch gerne machen, ne? Dann umschalten, wenn sie den Ball haben und dann halt mit ihren technisch guten Leuten und ihren Tempospielern dann halt auch die Bayern vielleicht auf den falschen Fuß erwischen. Ich glaube, sie haben jetzt zweimal Sancho zum Beispiel auch nur als Joker von der Bank gebracht. So, da kannst du auch immer noch mal ein bisschen nachschießen. Mats Hummels übrigens, Achillessehnenbeschwerden, aber ist wohl einsatzfähig. Mhm. Bei den Bayern wackelt Thiago. Und also gibt noch so ein paar Fragezeichen auf beiden Seiten. Wird natürlich wichtig sein für die Dortmunder, dass Hummels dabei ist. Sie können es schon ein bisschen abwartender spielen. Warum nicht? Also die Bayern sind es eh gewohnt mit ihrem Ballbesitz und sie müssen halt höllisch aufpassen auf das, was dann an Tempo auf sie zurollt, wenn sie den Ball verlieren. Das kann Dortmund auch ein bisschen in die Karten spielen.
Also glaubst du nicht, dass die Bayern dann sagen, okay, dann machen wir hier ein hässliches 0-0-Spiel raus, indem wir viel Ballbesitz haben, aber nicht ins Risiko gehen?
Nie im Leben. Dazu haben sie nicht die Spieler, die das mit sich machen lassen. Lewandowski, Müller und Co. Werden ganz klar dahin fahren mit der Ansage, Jungs, wir zeigen denen jetzt mal hier kurz, wer der deutsche Meister in diesem Jahr wieder wird und nichts anderes.
Übrigens haben mich die Bayern offensiv extrem beeindruckt gegen Frankfurt. Also die Wege, die Müller, du hast ihn angesprochen, auch Leon Goretzka zum Beispiel beim ersten Treffer da im Moment machen. Boah, also da ist diese Flexibilität wieder da, diese Variabilität in der Offensive. Müller ist da ja enorm wichtig, dass er die Wege auch mal auf dem Flügel macht. Ich meine, ja, dass er der Raumdeuter ist, das wissen wir jetzt auch schon seit 15, 20 Jahren. Aber auch ein Leon Goretzka, der jetzt diese Wege vorne rein macht mit einer unglaublichen Dynamik. Also fand ich beeindruckend. Auf der anderen Seite wird sich Dortmund schon auch genau angeschaut haben, was der Hinti da gemacht hat bei zwei Eckbällen, ne?
Ja, ist immer ein Mittel, ne? Kann immer ein Mittel sein. Du brauchst natürlich dann die Leute zum einen, die sie auch so treten und dann wie Hinteregger die Dinger dann halt auch so da reinflanschen. Kann jetzt nicht unbedingt immer eine Blaupause für jedes Team sein, aber das sind alles diese Momente, Standardsituationen, Umschaltmomente, die müssen auf Seiten der Dortmunder sein. Ey, aber vielleicht überraschen die uns auch total und spielen auch die Bayern dann mal phasenweise in diesem Spiel her, weil sie haben die Fußballer. Mal gucken, was jetzt mit Witze ist, ob der zumindest dann auch vielleicht wieder im Kader steht. Also ich bin super gespannt einfach auf dieses Spiel und zu sehen, wie die beiden besten deutschen Teams da gerade gegeneinander antreten.
Und vor allen Dingen zwei Teams, die auch gerade richtig gut in Form sind. Ja, das war keine Weltklasseleistung jetzt gegen Wolfsburg, aber am Ende ja irgendwie auch sehr sauber runtergespielt mit diesem entscheidenden Konter zum entscheidenden 2:0 von Dortmund und über Bayern habe ich jetzt schon geredet. Ich glaube, dass die Bayern also ich habe die Bayern leicht vorne, einfach weil ich noch über eine weitere Sache die Augen aufgerissen habe. Die haben so eine Geschwindigkeit in der Defensive durch diese Umstellung, dass Alaba jetzt einfach einer der besten Innenverteidiger der Welt ist und Alphonso Davies auf dieser Außenposition spielen kann, der ja nun auch eine wahnsinnige Geschwindigkeit, eine Sprintstärke hat. Und es gab ein paar Situationen bei Frankfurt, die haben ja auch mit Kostic und André Silva ein paar ordentlich Tempo-Leute, wo die einfach abgelaufen haben. Wo du eigentlich weißt, ja, das wäre jetzt normalerweise eine Situation gewesen, da kommt Kostic ins Tempo, da tut er jetzt dem Gegner weh, aber dann läuft der Alaba den tatsächlich ab. Und das ist unglaublich. Das sind die Defensivleute und wahrscheinlich, ja, Pavard ist jetzt nicht der Sprinter vor dem Herrn, aber Jerome Boateng hat ja auch eine hohe Endgeschwindigkeit. Ist das, also wahrscheinlich ist das gerade die schnellste Defensive in ganz Europa.
Können wir eventuell den Tapinator mal wieder in den Keller schicken, weil das fand ich auch jetzt bei den beiden Spielen, auf die ich mich vorbereitet habe, so interessant, zum Beispiel ja Schlotterbeck bei Union auch, und wir lassen uns mal die schnellsten Innenverteidiger oder generell Verteidiger mal rausfiltern nach Tempo, weil ich finde das super interessant und es rutscht mir auch immer mal wieder durch, wie relevant das einfach ist, dass so eine Dreier- oder Viererkette da hinten auch mit Tempoleuten besetzt ist heutzutage, die dann halt auch mal, genau wie du sagst, und wenn es nicht nur ist, dass jemand ablaufen, aber dass sie zumindest mal wieder in den Zweikampf überhaupt reinkommen, weil sie da mitsprinten können.
Ja, machen wir gerne. Tabstats dann hoffentlich schon bald. Übrigens, eventuell, wenn er denn so schnell ist und aus dem Keller rechtzeitig wieder hochkommt, schon am Donnerstag. Denn das da hier angekündigt, wir werden am Donnerstag eine Extra-Folge Kicker Meets the Zone für euch an Start bringen. Denn es ist ja nur mal englische Woche und da wollen wir euch auch dann mit frischer Podcast-Ware versorgen.
Exakt, so machen wir das. Und zum Abschluss, Schildmann, würde ich vorschlagen, machen wir jetzt noch einmal was wir ganz lange nicht mehr gemacht haben. Mach mal bitte dein Kicker-Manager-Spiel auf. Also du hörst vielleicht schon, ich bin relativ zuversichtlich, deswegen hole ich das auch an diesem Spieltag mal wieder raus und nicht an irgendeinem anderen. Am letzten war es so mittelmäßig. Jetzt bin ich ja sehr gespannt, was bei dir da so passiert ist.
Ja, ich weiß schon, dass ich Timo Werner aufgestellt habe.
Ah, den habe ich vergessen bei dir. Oh, dann hätten wir es doch nicht gemacht. Ja, okay. Ja. Sag mal, was hast du denn?
Warte, Spieltagswertung. Boah, 24 Punkte von Timo Werner, aber ansonsten nicht ganz viel. Insgesamt 33.
Also der Rest hat 9 Punkte geholt, okay.
Ja.
Ich bin bärenstark unterwegs mit 55 Punkten an diesem Spieltag. Ja. Ich hatte aber auch Thüram, Sabitzer, 15 Punkte von dem. Das ist mein Spieler des Spieltags gewesen. Also viele, die gut funktioniert haben. Leimer hatte ich auch noch drin. Ja, sehr erfolgreich. Schön, sehr das gut. Ist doch ein fantastischer Abschluss aus meiner Sicht hier.
Meine Managerqualitäten werden deutlich, wenn man sieht, dass ich aktuell 2 Schalke aufgestellt habe und außerdem noch 2 Frankfurter im Spiel gegen die Bayern aufgestellt habe. Also den Job, wenn es denn wirklich einen solchen gäbe, wäre ich längst los. Schön, dass ihr diese Woche zugehört habt, wie wir unseren eigentlichen Job gemacht haben. Das war Kicker Meets the Zone für den Montag und wie gesagt, am Donnerstag geht's hier schon weiter. Stehen wir da auch nochmal früh auf oder wollen wir uns direkt Mittwochnacht noch zusammenschalten?
Ich bin eher dafür, dann nachts zu arbeiten und dann auszuschlafen.
Ja, das klingt sehr, sehr gut. Also irgendwann dann, wenn Zander wieder wach ist, habt ihr wahrscheinlich die Folge schon gehört. Bis dahin. Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Das war Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.